Nicht nur News, sondern Hintergründe. Permanent Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath. Leute, es gibt News. Wir partnern erstmalig mit dem Bitkom, und zwar zur DigiFin 25 am 18. November im Kosmos in Berlin. Zwischen Sicherheit und Wandel, Resilienz und Flexibilität, Vertrauen und Innovation. Wie sieht denn eigentlich die New Era of Finance aus? Welche Rolle spielen dabei künstliche Intelligenz, Blockchain, digitale Währung und Open Finance? Genau diesen Fragen wollen wir uns stellen. Wie schaffen wir ein Umdenken in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und neuer regulatorischer Rahmenwerke? Das möchten wir mit euch diskutieren. DigiFin, eine Kooperation von Payment and Banking und dem Bitkom. Alle Infos findet ihr auf digifin.berlin.
Herzlich willkommen zum Payment and Banking Fintech Podcast. Es ist Sommer, es ist warm, es ist hell draußen, obwohl es schon sehr spät ist, Jochen. Hier ist es jedenfalls noch super hell, sieht aus wie taghell, bei dir wahrscheinlich nicht. Herzlich willkommen, Jochen.
Es ist noch hell, hallo André, aber geht, ich glaube, so in einer Viertelstunde oder so.
Also, bei mir mit Sicherheit erst in einer Stunde.
Ja, du bist ja weit im Norden. Wie waren die Szenen bei dir im Zimmer?
Oh, ja, ist gut, ich bin unter dem Dach und draußen sind es wahrscheinlich wie knappe 30, morgen soll es richtig heiß werden.
Ja.
Heute geht's noch. So, meine Stimme hat leider ein bisschen gelitten aus den letzten Tagen. Ich saß auf dem Fahrrad und bin von Kopenhagen nach Berlin gefahren. Und wenn man halt mit 40 Leuten auf der Straße ist, dann muss man dann doch hin und wieder, unterhält man sich bei lautem Wind, was die Stimme nicht unbedingt schont. Und B, schreit man immer wieder go, go, go oder was auch immer, links, rechts. Weil wenn du das nicht von vorne weitergibst, dann kommt halt niemand hinten an und die Gruppe ist nicht sicher. Insofern, meine Stimme ist etwas in Mitleidenschaft gezogen. Du musst mir reden, ich gebe dir Stichworte. Wir reden über die News aus dem Juni.
Aber du warst dann vorne, wenn ich dich richtig verfolge.
Ach nö, also so gemischt. Aber selbst wenn wir noch drei, vier Reihen hinter dir sind, solltest du ja trotzdem die Kommandos weitergeben. Das ist echt ganz krass, wirklich, wenn du so mit 40 Leuten dann so 20 Reihen auf der Straße unterwegs bist, dann bist du ja schon irgendwie echt lang. Ne? Und wenn du dann nicht auch kompakt bleibst und nicht gemeinsam abbiegst und wenn zum Beispiel mitten, während du gerade bei einer Ampel fährst, die Ampel rot wird, dann musst du einfach auch so hart sein, weiterzufahren in diesem Tross. Nur so bleibt das ganze Ding halt safe. Und das kannst du halt echt nur machen, indem die Gruppe als solche kommuniziert. Und das geht dann auf der Straße nur über Schreiereien, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir sind dann auch am Sonntagmorgen noch über das Festivalgelände der Fusion gefahren. Da war es auch ein bisschen laut.
Okay. Ja, dann lass uns jetzt nicht so anschreien hier.
Das ist eigentlich eher dein Turf, wenn die.
Ja, absolut.
No. Da mussten wir dann mittendrüber. Zum Glück war es morgens, da war irgendwie gerade Stille, mehr oder weniger. Also es
kann doch kein gutes Festival gewesen sein, wenn da Stille ist.
Ja, doch, es gibt ja manchmal so, ich würde sagen, so zwischen 9 und 11 ist auf Festivals ja manchmal doch Ruhe.
Also ich war immer bei Diskotheken und nie auch bei richtig großen Raves. Und da ging es auch bis um 11 Uhr immer noch durch.
Ja, weil es dann aber am nächsten Tag nicht mehr weitergeht.
Das stimmt, da hast du recht, ja.
Genau. Jochen, wir sprechen trotzdem über die Fintech-News des letzten Monats. Die erste News, die uns die Kolleginnen und Kollegen rausgesucht haben, ist eine, wo ich, als ich sie las, dachte, nur so kleiner Unterschied. Was sagt die Studie? Techs wachsen 3-mal schneller als traditionelle Finanzdienstleister, hätte BCG rausgefunden. Und ich habe gedacht, dann haben Fintechs ein Problem, wenn sie nur 3-mal so schnell wachsen wie große Finanzdienstleister. Oder wie siehst du das?
Ja, für mich Birnen. Also du kannst ja nicht irgendwie ein Early-Stage-Startup oder auch ein Scale-Up mit einem etablierten Großkonzern vergleichen. Nett, dass wir die Zahlen kennen, aber eigentlich völlig irrelevant. Und selbst in der Fintech-Welt an sich, da gab es ja bei Finanzzähler diesen Vergleich, dass Revolut mehr Revenue und Profit macht als alle deutschen Fintechs zusammen. Selbst da ist es ja nicht gleich verteilt.
Dann gucken wir weiter und gucken nach München. Und das ist so ein schöner Vergleich für mich. Wenn Scalable Capital nur 3-mal so schnell wachsen würde wie andere Online-Broker aus den 90ern, 2000ern, dann hätten sie mit Sicherheit nicht nochmal 155 Millionen weiteres Kapital für die europäische Expansion aufnehmen können, oder?
Nee, auf keinen Fall. Und da sollten wir vielleicht verweisen auf den OMR-Podcast mit Erik Wurzelweit, der darüber gesprochen hat und auch so ein bisschen über die Strategie gesprochen hat, eine ganze Stunde. fand ich sehr spannend, zumindest.
Dann reden wir gar nicht groß über Scalable, außer dass es weiterhin beeindruckend ist, worüber wir schon ein paar Mal gesprochen haben, dass wir in Deutschland scheinbar Investment und im weiteren Sinne Sparlösungen gut finanziert bekommen und sie erfolgreich sind und werden. Ne?
Total.
Ja. Dann eine Firma, über die haben wir schon ein paar Mal gesprochen, aber noch nie mit den Gründerinnen und Gründern gesprochen. Trotzdem, glaube ich, echt eine interessante Firma und passt eigentlich, glaube ich, auch perfekt mal zu einer Payment Exchange, nämlich die Firma Payrailz, sammelt weitere 32 Millionen ein. Und ich meine, die sind aus dem Umfeld gekommen, damals von Delivery Hero oder sowas. Die machen im Grunde genommen so ein bisschen Payment Orchestration, wenn ich das richtig verstehe. Ne?
Ja, ich bin mir auch nie so 100% sicher. Also im Grunde Payment Orchestration und vor- und nachgelagerte Corporate-Prozesse rund um Payment. So habe ich in dieser Schublade habe ich sitzen zumindest.
Genau, also es ist kein typischer Payment Service Provider, aber es geht in die Richtung, ne?
Ja, ja.
Dann sollten wir doch mal gucken, ob wir jemanden von Payrailz mal dazu bekommen, weil ich erinnere mich, als ich das damals gesehen habe, habe ich gedacht, boah, braucht das jemand? Als ich dann das Team sah, dachte ich, okay, die kennen diese Probleme, möglicherweise internationale Payments und das Ganze halt eingebunden in Buchhaltungs-, möglicherweise Treasury-Systeme. So klingt das für mich, dass Payrailz diesen Weg weitergeht.
Ne? Ja, und vor allem, was auf der Webseite drauf ist, Least Cost Routing. Das hatte ich auch vor 100 Jahren selbst in-house gebaut. Wenn man als großer Corporate oder Merchant mehrere PSPs hat, die letztendlich das gleiche Produkt liefern, Kreditkartenakzeptanz etc., dann kann man das wunderbar ausspielen, Least Cost Routing, weil dann doch die Differenzierungen Land für Land sehr unterschiedlich sind. Und da kann man quasi Arbitrage machen unter den verschiedenen Payment-Dienstleistern.
Das hat doch der Kollege aus München gemacht. Wie ist er nochmal? Daniel Smith.
Ach, der hat das auch gemacht? Ah, okay.
Das war doch der Exit, den sie gemacht haben. Genau das.
Ah, okay.
Dann Deal Circle. Unsere Freunde oder unser Freund Flo Adomeil steckt ja mit hinter Deal Circle dahinter. Sammelt 5 Millionen Euro ein. Was machen die? Die haben einen Marktplatz für M&A-Transaktionen und vor allen Dingen ist es Nachfolge, Mittelstandsübernahme und dergleichen mehr und haben jetzt, glaube ich, auch nochmal eine Firma übernommen und wollen weiter in die PE-Branche rein.
Ja, ist ein weiterer Player in diesem Buzzword Demokratisierung von PE. Ich bin bei sowas immer etwas am Anfang noch vorsichtig, weil bei PE als auch bei VC hat's ja eine Vielzahl von Playern. Nur ganz wenige optimieren und bringen gute Renditen und der Rest nicht. Und deswegen ist es so ein bisschen wie Crowdfunding, wo am Anfang diskutiert wurde, kommen einfach die Schlechten auf die Crowdfunding-Plattformen. Und ich möchte nicht sagen, dass es bei denen jetzt der Fall ist, um Gottes Willen, aber bei dieser Vielzahl von Private Equity Plattformen werden wir früher oder später auch das sehen, dass wir dann quasi eine Trennung haben zwischen den Guten und den Schlechten. Ich will hoffen, dass Deal Circle und die anderen die guten Player auf der Plattform haben und das demokratisieren und eben nicht schwarze Schafe sich mit reinschmuggeln und dann das ganze Thema mit runterziehen.
Dann drücken wir mal den Kolleginnen und Kollegen die Daumen. Und die Kollegen von N26 sind in einem Funding-Runden oder sind in einer Funding-Runde beziehungsweise haben angefangen, mal wieder Gespräche zu führen und wollen eine Finanzierungsrunde von 400 Millionen aufnehmen, um nochmal das Thema Internationalisierung anzutreiben und wahrscheinlich auch die letzte Runde zu machen vor einem potenziellen IPO. Was sagst du dazu?
Ja, macht total Sinn, sich da jetzt nochmal mit Geld reinzunehmen und dann vielleicht auch schon ein paar große Investmentbanken, die dann Bookbuilder sind, vom IPO mit reinzunehmen. Die Schere geht halt leider, wir werden da gleich über Revolut nochmal sprechen, geht halt leider sehr stark auseinander zwischen N26 und Revolut. Das heißt
aber
nicht, dass...
Aber muss man immer den Vergleich ziehen?
Nee, genau. Das heißt nicht, dass man den Vergleich mehr ziehen muss, aber wenn man in einem Bucket ist und dann ja auch später ein IPO macht, werden natürlich die Neobanken global miteinander verglichen. Und da wird natürlich oder muss sich eine N26 vergleichen mit den Brasilianern, mit Revolut und Co. Und da geht leider die Schere halt ein bisschen weiter auseinander. Das heißt nicht, dass sie nicht IPO-fähig sind. Im Gegenteil, sie wachsen ja trotzdem weiterhin sehr gut. Aber quasi der Champion im Neobank-Bereich, zumindest in Europa, hat sich leider herauskristallisiert oder leider aus deutscher Sicht ist es nie in 26.
Dann sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht, weil das war ja ein Gleichaufsrennen. Dann hat Revolut ganz klar ist vorbeigezogen. Die Frage wird ja auch sein, ob es bei Revolut immer so weitergeht ob da möglicherweise auch mal die ein oder andere Hürde nochmal wartet. Aber wir sprechen ja gleich auch nochmal über Revolut. Aber bei N26 gibt es auch zwei Themen, die BaFin hat so weiter im Blick. Ich glaube, das ist aber fast eine Nicht-News, weil das, glaube ich, klar ist, dass wenn du einmal aufgefallen bist, wahrscheinlich auch die Aufmerksamkeit der BaFin auch nicht geringer wird. Und sie bringen ihre Reise-Features, also mit einem weiteren Premium-Konto, bringen sie jetzt nochmal weiter nach vorne. Das heißt, die Monetarisierung auch auf der Kontoebene wird weitergeführt. Also du hast jetzt zum Beispiel Zugriff auf Flughafen-Lounges. Und damit hast du ein Premium-Konto N26.
Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung American Express Platinum beziehungsweise Platinum-Produkte von großen Banken, nur halt dann als Kontomodell und nicht nur rein auf der Karte. Ist eine Ausdifferenzierung, macht aus meiner Sicht total Sinn. Und da sind natürlich Flughafen-Lounges ein wichtiger Faktor. Wegen der Compliance habe ich am Wochenende gelesen, dass sowohl N26 als auch Revolut wohl von der Sberbank angeblich genutzt würden, um nach Russland zu transferieren. Wenn sich das bewahrheiten sollte, dann haben die beiden noch ein größeres Problem. Aber das kam von der Kiew Post. Das ist natürlich sehr interessensgeleitet. Ich bin mal gespannt, ob sich das dann jetzt nach ein paar Tagen als wahr herausstellt und somit N26 ein weiteres Compliance-Thema hat oder ob das eine Insel war.
Lass doch mal kurz drüber nachdenken. Wie wäre denn der Use Case, um Geld nach Russland zu bekommen? Wäre der Use Case eher so auf Privatkonto-Ebene? Kannst du momentan Geld überhaupt von N26 in Rubel oder von mir aus auch in Euro auf eine russische, was ist denn das dann? Ist ja keine IBAN, sondern es ist ja dann wahrscheinlich eine BIC. Kannst du das heute verschicken?
Also wie ich es verstanden habe, soll das wohl über P2P sein, also von Konten innerhalb N26 und Revolut, also dass dann die Sberbank wohl irgendwie ein Konto aufgemacht hat. Wie das Geld dann tatsächlich nach Russland kommt und nicht im N26 oder Revolut-Ökosystem bleibt, das war mir nach dem Lesen des Artikels nicht klar.
Dann warten wir mal ab, ob das wirklich eine Ente bzw. Kriegspropaganda ist, was es ja auch sein könnte, wie du es gerade gesagt hast, oder ob sich das wirklich als Wahrheit rauskristallisiert. Wir wollen aber auch weiter über Revolut sprechen. Du hast gerade schon gesagt, Revolut ist momentan auf jeden Fall auf dem Pfad, die europäische Neobank schlechthin zu sein. Auch die steigen in das Mobilfunkgeschäft weiterhin ein mit unbegrenztem eSIM-Datenvolumen für 12,50 Euro. Klingt erstmal gut, ne?
Das klingt gut, wenn sie das liefern, aber das ist ja auch der Teufel immer dem Detail. Das sagt ja mittlerweile jeder Mobilfunkanbieter unbegrenzt, aber da hat man doch nur 10, 20 Gigabyte und dann geht es zwar unbegrenzt weiter, aber zu einem reduzierten Datendurchsatz, das würde ich jetzt nicht als unbegrenzt definieren. Aber mal gucken, was die dann da raushauen.
Dann weiter Revolut mit einem Krypto-Derivate-Handel, den sie aufbauen. Warum?
Insourcen, auf alle Tauben schießen, die sich anbieten und gucken, welche man trifft. Ich habe keine Ahnung. Also ich finde, das ist die Strategie von Revolut im Moment. Die machen so viel, wo ich mich frage, so, das ist jetzt nicht mehr irgendwie strategisch, ich mache das Thema, sondern eher so breit schießen und gucken, was funktioniert.
Aber dann erklär doch mal ganz kurz den Menschen in der Runde, was stellst du dir unter einem Krypto-Derivate-Handel vor, den Revolut anbieten würde?
Ja, dass ich auch im Grunde wie eine Coinbase, wie eine Kraken oder wie die vielen Krypto-Plattformen dort nicht nur Kryptos handeln kann, Spot, sondern eben Derivate, also Hebel, Optionsscheine auf steigende und fallende Kurse, ist eher für Daytrading relevant.
Lassen wir uns überraschen. Dann nochmal
Revolut. Vor allem, da ist jetzt ganz viel Angebot. Da fragt man sich, was können sie mehr bieten, es sei denn, sie wollen die Kunden, die auf der Revolut-App sind, eben zurückholen, dass sie eben dann halt bei Coinbase und Co. traden und zurück zu Revolut kommen und da ihre Optionen traden, statt auf irgendwelchen externen Börsen in Dubai oder wo auch immer die sitzen.
Dann machen wir noch zwei weitere Revolut-Meldungen. Das eine ist, dass sie jetzt auch einen eigenen Stablecoin anbieten. Also das Thema Krypto auch an der Stelle. Und dass der Gründer von Revolut, Nick, ich Ich vergesse den Nachnamen immer.
Skoschowski oder was?
Und sowas. So einen ähnlichen Deal, so schrieb hier was, glaube ich, das Handelsblatt, wie Elon Musk hat. Also je nachdem, in welche Bewertungshöhe Revolut steigt, hat er halt selber ein unfassbares Bonuspaket ausgehandelt. Was sagst du?
Wenn er Shareholder Value generiert, also ich bin auch bei dieser Elon Musk-Thematik jetzt unabhängig von der Person Elon Musk, bin ich eigentlich relativ schmerzbefreit. Wenn es jemand schafft, signifikant Shareholder Value für seine Shareholder zu generieren, soll er davon auch partizipieren. Und wenn das auch im Vergleich zu einem normalen Manager abstrus hohe Gehälter sind, wenn er Shareholder Value schafft, soll er davon auch gerne partizipieren. Es darf natürlich jetzt nicht überbordend sein oder wie bei Elon Musk mit einem Board, was nur abnickt, wo man sich dann fragt, wie realistisch ist denn die Vereinbarung. Aber wenn er es schafft, irgendwie 150 Milliarden Marktkapitalisierung zu schaffen, soll er gerne davon auch gut Geld verdienen.
Dann gucken wir mal weiter und gehen weg von den Neobanken N26 und Revolut und gucken mal wieder ein bisschen in den Bereich Payment. Da waren wir vorhin am Anfang schon mal mit Payrailz und gucken jetzt mal auf Molly, ein Payment-Startup aus den Niederlanden. Auch schon etwas älter, aber immer noch auf Wachstumskurs und hat seine Bruttogewinne 2024 um 30% gesteigert. Was sagst du?
Ja, die sind so ein bisschen, um die einzuordnen, die Schublade zu geben, so ein bisschen das Stripe für KMUs. Also sehr stark auf dieser Entwicklerschiene, aber wirklich sehr stark fokussiert auf KMUs. Haben jetzt einen Bruttogewinn von 115 Millionen generiert, 2024, was aller Ehren wert ist. Und machen jetzt wohl irgendwie auch weitere Terminals, wie so ein Tap-Terminal, ein Android-basiertes Telefon, was sie den Kunden geben für den Mittelstand und ein Smart-Terminal im Mittelstand zu haben auf der POS-Seite.
Hast du sie in Deutschland schon mal so richtig wahrgenommen?
Ja, auf der Werbeseite sehr stark. Auf der Akzeptanzseite, ehrlich gesagt, gar nicht so sehr. Ich weiß, Molly und unser adressieren im Grunde die gleiche Zielgruppe und unser sehe ich ständig, also muss es ja Molly auch irgendwo geben. Ich kenne auch die Sales-Teams, also da gibt es wohl irgendwie Leute, die hier arbeiten, aber ich habe es ehrlich gesagt für mich noch nicht gesehen in meinem Umkreis, dass ich da ein Molly-Terminal sehe. Aber es mag auch sein, dass da kein Molly draufsteht und ich deswegen es gar nicht realisiere, dass da Molly da hinten drin steckt.
Weil du meinst, dass da auch ein White-Label ist?
Genau.
Ja, kann gut sein. Dann gucken wir nochmal zum Thema Payment. Und das war eigentlich eine News, die auf der einen Seite zwar super interessant klang und gleichzeitig dachte ich so, ist es wirklich, wirklich relevant? Mama akzeptiert Girocard-Zahlungen.
Mensch, ist das sehr relevant, mein Lieber.
Erzähl, also wo siehst du wirklich die große Relevanz? Also hat Summer wirklich ein richtig großes Gap weiterhin? Oder was denkst du?
Also wenn ich Produktmanager von Girocard wäre, wäre das für mich sehr relevant. Wenn ich
vielleicht der andersrum gerade.
Aber ich höre dich und aus Sicht des Endkunden spielt es überhaupt keine Rolle. Also ich habe da mal eine Karte und habe da das Terminal, ob da hinten dran Girocard läuft oder Mastercard, Visa, Debit ist eigentlich oder Maestro, VPay ist eigentlich völlig egal. Für den Händler ist es eigentlich auch egal, wenn man das Summer Pricing kennt, das ist Flat Fee, macht keinen Unterschied, ob das Girocard oder Mastercard, Visa, Debit ist. Insofern ist es für SumUp vielleicht eine kleine Margenthematik, weil man natürlich bei Girocard keine Scheme-Fees bezahlen muss als SumUp, die man dann quasi, wenn man Flat-Fee nimmt vom Händler, ein bisschen mehr hängen bleibt. Aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, mit Ausnahme der Girocard-Fanboys, ist es eine No-News.
Ja, No-News weiß ich irgendwie auch nicht. Ich frage mich halt immer, wenn du ganz kurz, weil 5 bis 10 Jahre gucken die alten Männer zurück. Da war es ja so, dass die Girocard sich mehr oder weniger geweigert hat, auf die SumUp-Terminals draufzukommen. Weißt du, das waren die große Diskussion darüber, ist das Terminal überhaupt, ja, geweigert?
Geweigert nicht, also.
Ja, es ging über die Zertifizierung der Terminals.
Genau, die Anforderungen waren zu hoch für die
SumUp-Terminals. Genau. Ja, und jetzt feiert man, lass mich anders sagen. Als ich die News gesehen habe, wie man das gefeiert hat aus der Girocard-Community heraus, war ich mehr als verwirrt.
Ja.
Und das war es, glaube ich, was mich so ein bisschen stutzig hat machen lassen und wo ich mich gefragt habe, das hätte man vor 10 Jahren wirklich feiern können, dann von beiden Seiten. Für SumUp ist es natürlich jetzt irgendwie nett. Das ist nochmal so ein bisschen peinlich. Ich könnte mir vorstellen, dass es für SumUp leichter im Vertrieb ist. Weil sie halt hin und wieder wahrscheinlich jetzt immer noch die Aussage bekommen, können die auch Girocard, und sie immer den Ausweg gehen müssen und müssen sagen, ja, wir können halt Debitkarten, hintenrum ist es irgendwie auch mit der Girocard fast immer möglich, wenn das dann keine Girocard-only ist, weil die hast du ja mittlerweile auch teilweise.
Ja, das stimmt, ja.
Und insofern kann ich mir das vorstellen. Aber aus der Ecke, wo es jetzt gekommen ist, der ganze Jubel, der hat mich schon ein bisschen überrascht.
Ja, wenn man an die Kunden denkt, an den Händlerkunde, Endkunde, für die ist es eine Non-News. Und es zeigt, dass die offensichtlich nicht vom Kunden denken, sondern von woanders.
Gut, dann die Kolleginnen und Kollegen von der ABN AMRO gründen eine Neobank, ein Holländisch, ne? Mit Fokus auf tech-affine Kundschaft. Die ABN AMRO hat schon ein paar Mal solche Ansätze gemacht. Bisher, meines Wissens nach, nie erfolgreich. Glaubst du, das wird jetzt anders?
Ja, wir sprechen ja gleich noch über die BBVA, und die Santander hat das ja auch gemacht. Und das ist ja im Moment so ein bisschen da der en vogue bei den klassischen Banken, so eine Neobank zu gründen. Ich meine, was ist denn die Postbank für die Deutsche Bank und was ist die Comdirect für die Commerzbank? Ist ja im Grunde zwar keine Neobank, aber letztendlich gleiche Zielgruppe, sehr internetaffin, Discountpreise etc. Also insofern passt das schon in ähnlichen Strategie, wie viele andere große Wettbewerber, paneuropäische Wettbewerber von ABN AMRO machen. Ob es dann einen wirklichen Differenzierungsfaktor bringt, also können wir gleich über die BBVA nochmal sprechen, es wird immer dünner, das Eis. Und weil coole Apps, coole Frontends, Tick. Apple Pay und Co. auch Tick, hat eigentlich jeder. Jetzt geht es dann eigentlich nur noch über die Konditionen kann man darüber dann dauerhaft, profitabel, tech-affine Kunden bekommen?
Schauen wir mal. Die haben damals so eine Multibanking-App versucht rauszubringen, wo, ich glaube, so ein bisschen ging damals in die Richtung Affluent Banking. Und das hat mich damals, das war damals so ein Ansatz von denen. Ich bin jetzt gespannt. In Holland, wie ist denn das eigentlich dort? Wie viele Neobanken neben Bunk gibt es da? Oder sind es die klassischen Banken, die da eigentlich im Vordergrund stehen?
Ich würde mal davon ausgehen, dass Revolut auch in den Niederlanden ist. Bank, ganz sich vielleicht auch. Aber zumindest, wann immer ich in den Niederlanden war, fand ich die etablierten Banken gar nicht so schlecht. Also eine ING war jetzt nicht ein schlechtes Banking. Die war schon immer sehr internetaffin. Also von daher ist auch da die Frage, was kann ich mit so einer Neobank tatsächlich an Mehrwert stiften? Ach genau, DEGIRO ist ja auch holländisch.
FlatEx DEGIRO.
Genau, FlatEx, der andere Teil von FlatEx, der von FlatEx übernommen wurde oder gemerged wurde. Das ist ja auch aus Holland. Also von daher, ja, gibt es irgendwie was, aber so richtig groß sind die aus meiner Sicht nicht. Also das ist immer noch in der Hand der etablierten Banken, meines Erachtens.
Das ist natürlich auch so mein Gefühl. Da frage ich mich dann auch, warum macht es denn die ABN? Aber vielleicht lass mich anders sagen. Vielleicht ist es einfach der Weg der Eigen statt der Fremdkannibalisierung.
Das mag sein, genau.
Dann Raisin. Keine Podcast-Lego Raisin. Wird zur europäischen Marke und Weltsparen geht weg, oder? Weil
die Überschrift ist falsch.
Die Überschrift ist, glaube ich, misleading. Entschuldigung, warum ich gerade so kurz innehielt. Aber ich glaube, Weltsparen verschwindet. Ne? Ja, ich weiß ja, dass es damals schon mal der Versuch war, oder damals, als Raisin eingeführt wurde, haben wir damals ja auch gedacht, jetzt kommt Raisin überall. Aber Weltsparen hatte sich ja eigentlich ganz gut in Deutschland etabliert. Aber vielleicht haben sie es jetzt geschafft, in den letzten gefühlt 5 Jahren Raisin auch relevant genug zu machen, sodass man es auch irgendwie auf Weltsparen verzichten kann, wobei ich den Namen ja weiterhin gut finde. Aber klar, wenn du international gehen willst, ist wahrscheinlich eine Marke doch die bessere.
Ja, wobei ich finde sehr deutsch diesen Namen. Also jetzt nicht, weil er auf Deutsch klingt, sondern weil er in Deutschland durch den Weltspartag bei den Sparkassen natürlich positioniert ist. Und wenn ich dann über die Grenze gehe, kennt kein Mensch den Weltspartag und dann ist die Marke schon mal.
Das ist keine Frage, Jochen. Also dass das international Raisin einfach der bessere Name ist, keine Frage. Ich fand es für den deutschen Markt nur ziemlich gut, weil das sind auch Packungssystems und Gattungsbegriffe haben aus meiner Perspektive echt immer einen großen Vorteil. Da kam es her. So, Klarna erfindet sich neu und visiert das Bankgeschäft an. Ist das wirklich neu? Klarna ist ja schon längere Zeit eine Bank. Klarna hat schon längere Zeit auch Zinsangebote gemacht. Klarna bietet schon längere Zeit auch ein Konto an. Was ist jetzt neu? Ist es irgendwie wieder nur eine Nebelkerze, um die Börsenstory wieder hochleben zu lassen? Oder wie siehst du das?
Ja, also ich habe so kleiner ein paar Bauchschmerzen im Moment. Also ja, du hast vollkommen recht, die waren schon in der Bank, aber letztendlich Bankgeschäft haben sie ja gemacht für ihr Kreditgeschäft und für die Einlagen, um Kredite zu refinanzieren. Aber jetzt war jetzt nie so eine Neobank. Wie ich das verstanden habe, die neue Positionierung ist, sie wollen eben ein bisschen weg von diesem Buy Now Pay Later Schublade und hin zu einer Neobank werden. Das ist mir wieder der Revolut bei den N26 und den globalen Neobanken und IPO-Bewertungen. Vielleicht ist das, ich möchte nicht sagen Nebelkerz, aber zumindest ein Versuch, die nicht mehr ganz so lupenreine IPO-Story, die ja durch Kaufzurückhaltung, durch hohe Risikokosten in Subprime-Portfolien so ein bisschen angekratzt ist, jetzt irgendwie aufzuhübschen und quasi die Schublade zu wechseln und dann trotzdem sich noch an die Börse zu stehlen.
Ja, dann schauen wir mal. Du sagtest ja beim letzten Mal schon, dass es eigentlich doof gewesen ist, wenn man so platt sagt, dass sie den IPO dann doch erstmal abgesagt haben, weil das Börsenklima dann nicht so beschissen geblieben ist, wie man gedacht hat, als in dem Moment, als sie ihn abgesagt haben. Ne?
Ja, und es gibt eigentlich keinen Grund, jetzt nicht zwingend an die Börse gegangen zu sein. Also wenn ich mir eToro-Börsengang anschaue, wenn ich mir den Circle-Börsengang anschaue, es gab ja zig, ich glaube eine Handvoll, zwei Handvoll Börsengänge von Fintechs in USA, die alle teilweise extremste Success-Stories waren, also eToro und Circle, die ja wahnsinnig zugelegt haben. Da fällt es jetzt schon auf, dass Klarna nicht nur sich zurückgezogen hat mit angeblich schlechtem Börsenklima, sondern es gar nicht nochmal neu versucht. Also irgendwo ist da Sand im Getriebe und schlummert da irgendwas, weshalb Klarna vielleicht den Schritt nicht gewagt hat, weil, wer weiß, der eine oder andere Profi-Investor in den Bilanzen irgendwas gefunden hat und prognostiziert und links und rechts bei anderen Bahnabplayern schaut und dann die Bewertung vielleicht nicht so gut ist.
Meinst du wirklich? Also das klang ja damals wirklich so stringent, dass man es wirklich auf das ganze Thema Trump, Zölle und sowas geschoben hat, dass man das dann wirklich nur zur Ausrede genommen hat, weil irgendwas gefunden wurde kurz vor dem IPO? Let's see.
Der Tag war schon in Ordnung, dass sie das zurückgezogen haben, weil da sind ja die Börsen crashed. Aber mittlerweile haben wir eine V-Rebound. Also wir sind quasi auf den gleichen Werten wie damals, sogar einen Tick höher. Also jetzt spricht nichts mehr dagegen, jetzt noch schnell an die Börse zu gehen. Auch Affirm als größter Wettbewerber, wo man ja die Multiples vom Markt kennt, haben sich ja wieder erholt. Also von daher, ich weiß nicht, warum sie jetzt immer noch zögern.
Gut, dann nochmal Klarna. Startet jetzt auch Mobile Wallet. Das heißt also, dass sowohl Google Pay jetzt eingebunden ist, also das ganze Thema QR-Code-Payment, Loyalty-Funktionalitäten, In-App-Kredite, alles mit in der Klarna-App drin ist. Also das heißt nicht nur Bank, sondern jetzt auch Mobile Wallet. Was sagst du?
Ja, das klingt eher in dieses Playbook, ich werde jetzt hier eine Neobank und mache dann eben nicht nur Buy Now Pay Later, sondern ganz langweiligen Zahlungsverkehr.
Ganz langweiligen Zahlungsverkehr. Dann die Firma Lemonway übernimmt das Geschäft von PayGreen. PayGreen ist eine umweltfreundliche Zahlungsoption und Lemonway hat im E-Commerce ja schon längere Zeit an Lizenzen und jetzt soll man auch ein klimafreundliches Zahlangebot bekommen. Was sagst du dazu?
Klimafreundlich haben wir mit Tomorrow da aus meiner Sicht den Player, der das auf der Fintech-Seite seit Jahren sehr gut spielt, auf der klassischen Seite die GLS-Bank und Co. Ich bin bei diesen Nischenthemen ja weiter, weißt ja auch bei sonstigen Verticals, Frauen, sexuelle Orientierungskarten, was auch immer, immer sehr skeptisch, dass sowas nicht skaliert und dass es eine totale Nische ist. So auch hier, also ich weiß noch, vor 20 Jahren kamen so die ersten CO2-Compensation-Modelle auf Karten raus. Wenn ich Vielflieger bin, dass ich da irgendwie mit meinen Käufen auch irgendwie Bäume pflanze, hat sich nie wirklich als eigenständiges Vertical durchgesetzt. Also wenn dann sowas wie Tomorrow oder GLS-Bank, ansonsten bin ich jetzt nicht so optimistisch, dass sowas als wirklich eigenständiges, skaliertes Geschäftsmodell funktioniert.
Ich auch der Zeitgeist ist gerade natürlich irgendwie auch keiner, der danach schreit unbedingt, also in jeglicher Hinsicht. Und insofern.
Naja, also wir müssen nur rausgucken. Wir haben hier in Spanien, in Portugal 40 Grad. Wir haben hier die spanische Peitsche in Deutschland. Also eigentlich müsste das ja, wie wir jeden Tag erleben, noch viel mehr gespielt werden. Aber du hast recht, im Moment spricht man über Defense Tech und nicht über Climate Tech.
Ja, also couldn't agree more. Du musst ja so ein Produkt dann trotzdem auch am Markt verkaufen. Und das meinte ich gerade mit dem blöden, total, Zeitgeist, wenn du da keine Aufmerksamkeit für bekommst, weil es den potenziellen Nutzern weniger wichtig ist, dann ist es halt schwer. Dann Stripe, nachdem sie ja kürzlich schon ein Stablecoin gekauft haben, kaufen sie jetzt ein Crypto-Wallet mit dem Namen Privy, um halt auch wirklich ja ein Wallet anbieten zu können, sodass du halt als Merchant bei Stripe deine Krypto-Assets halten kannst. Klingt richtig stringent, was die Kolleginnen und Kollegen von Stripe da machen. Ne?
Ja, kaufen sich Infrastruktur dazu, das aus meiner Sicht selbst zu entwickeln, macht Sinn, auch im Kontext der sehr kryptofreundlichen Regierung in den USA und was da auch alles kommt mit dem Genius Act mit Stablecoins in den USA, ist es einfacher, sowas zu kaufen. Und es gibt ja im Kryptobereich viele Player, die viel Hoffnung hatten, aber nicht so skaliert sind. Deswegen kann ich mir vorstellen, könnt ihr wahrscheinlich auch bei Akquisitionen den einen oder anderen Deal machen, Talent einkaufen und Infrastruktur für nicht viel Geld.
Nicht viel Geld. Also die haben schon eine ganze Menge Geld dafür ausgegeben, für die beiden Krypto-Dingel. Aber es waren die beiden größten Akquisitionen, die sie gemacht haben. Ne? Die Kollegen von Stripe. Aber ich finde es wirklich beeindruckend, wie stringent sie gerade den Weg gehen und wie sie sich auch in der Wertschöpfungskette da hoch und runter hangeln und sagen, okay, das wird nicht wieder weggehen. Danach schreien es ja jetzt gerade bei Stripe, also die Überzeugung, dass es mindestens mal als Payment-Infrastruktur im Krypto vorhanden bleiben wird. Und da wollen sie halt, so wie es aussieht, nicht abhängig sein von irgendwelchen Dritten, sondern das Ganze ihren Merchants direkt anbieten. Und vielleicht ist auch die Idee dahinter, dass man möglicherweise nachher auch die Technologie für, sag mal, Real-World-Assets benutzen kann.
Ja, wobei, was ich eigentlich viel interessanter im Ausblick sehe, ist, dass Stripe ja damit eine Infrastruktur hat, auch im internationalen Payment Settlement, das an Banken vorbei zu machen. Das heißt, da wo heute...
Ja, ein bisschen mit noch weitere Wertschöpfungsstufen.
Okay, gut. Ja, weil da wo heute...
Ja, aber bring den Satz zu Ende, totally agree.
Weil da wo heute hinter den großen PSPs und Acquirern immer noch die großen internationalen Banken sitzen, deutsche JP Morgan, Standard Chartered und Co. Und quasi das globale Payment-Geschäft hinten dran im Settlement abdecken. Diese Wertschöpfung kann man dann zumindest teilweise komplett rausschneiden.
Gut, dann lass uns mal in noch ein paar andere News reingehen. Es gibt einen neuen Player am ETF-Markt und das macht der Thomas Völker, den ich glaube ich bewusst nicht kenne jedenfalls, der früher Whitebox gemacht hat und jetzt ein neues Fintech mit dem Namen Realist gegründet hat. Und er denkt darüber nach, dass ETFs nicht auf Dauer die einzige Asset-Klasse, Anlagemöglichkeit sind und sein sollten, sondern guckt wieder in aktiv gemanagte Fonds und will die vermarkten und sieht sie als bessere Alternative. Was sagst du?
Ja, er nennt sich selbst ernannt den ETF-Killer. Da bin ich ja etwas skeptisch angesichts der ETF-Booms, was wir da draußen haben. Aber das, was du sagst mit aktiv gemanagten ETFs oder aktiv gemanagten Fonds, sieht man ja bei den ETFs, dass das alte Modell des Fonds jetzt als aktiv gemanagter ETF unter neuem Namen aufersteht. Mit günstigeren Gebühren, aber trotzdem auch auf der ETF-Welle surft.
Ja, hat aber mehrere Vorteile. Ne? Also der aktive ETF hat ja auch noch den großen Vorteil, Jochen, dass er eben halt exchange-traded ist. Das sind in der Regel die normalen aktiv gemanagten Fonds ja nicht. Ja. Und das ist schon ein großer Unterschied.
Ja, ja. Aber letztendlich, dass die Welten, die so sehr polarisiert waren, auf der einen Seite reine Index-ETFs, auf der anderen Seite klassische aktiv gemanagte Fonds, diese Welten verschwimmen immer mehr und mehr. Und vermutlich sieht er da auch eine Chance, irgendwo in dieser Verschwimmung neue Produkte zu generieren und da zu skalieren.
Ja, und möglicherweise doch ein anderes Preisschild drauf zu schreiben als auf den normalen ETF. Ne? Also ja. Da ist ja nur ein Gap zwischen ETF und aktiv gemanagten Fonds. Da kannst du dich möglicherweise in der Mitte einpendeln. Dann, es schien so ein bisschen wie eine Never-Ending-Story. FinAPI, irgendwann mal übernommen worden von der Schufa. Dann wollte die Schufa das nicht mehr so richtig. Dann hat die Schufa das Ganze verkauft an, was damals Yapidi, glaube ich. Dann durfte Yapidi nicht mehr so richtig.
Wollte verkaufen, nicht verkauft.
Genau. Und jetzt ist FinAPI dann doch nicht mehr Teil der Schufa, sondern ist zu Fabric rübergegangen, ein italienisches Open Banking Plattform Modell. Und die haben die Kollegen von FinAPI jetzt übernommen.
Sagst du? Weitere Konsolidierung in dem Bereich macht total Sinn. Das ist ja kein lokales Play, also von daher total sinnvoll. Ich fand nur deinen Kommentar sehr lustig, weil du hast die Pressemitteilung irgendwie aufgeschnappt und da wurde irgendwie gesagt, dass der Markt irgendwie, was weiß ich, wie viele Milliarden groß sei und sie machen 1,5 Millionen Umsatz und wären der Marktführer. Und du hast dann gesagt, naja, da ist der Markt sehr
fragmentiert.
Spalten und fragmentiert. Ich weiß die Zahlen nicht mehr genau, aber ich musste sehr lächeln, als ich das gelesen habe.
Ich wollte ja auch niemanden irgendwie dissen, ne? Don't get me wrong, aber ich habe es einfach auch aus Neugierde und alter Verbundenheit zum Thema, nicht zur Firma, gelesen. Und da war dann irgendwie über diese Zahlen gestolpert. Das muss eigentlich ein Übersetzungsfehler gewesen sein oder irgendjemand hat irgendeine Beratung hat Zahlen, woher auch immer, irgendwie sich irgendwo hergeschrubbelt. Aber das war jedenfalls echt lustig und fand ich auch. Und ich konnte mich nicht zurückhalten.
Es klang eher so nach dem Motto, Elfmeter-Situation vom Tor ohne Torwart. Muss man ja schießen, oder?
Es waren irgendwie 1,5 Meter vom Tor und das Tor war 15 Meter breit. Aber es hat keiner irgendwie so richtig drauf reagiert. Es wurde totgeschwiegen, aber das ist ja auch nicht schlimm. Dann, Jochen, wir haben vorhin schon über N26 und über Revolut und dergleichen gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass in Holland unseres Wissens nach gar nicht so viele Neobankenkröche unterwegs sind. Und trotzdem sind, glaube ich, auch die gekommen, um zu bleiben. Also die Digital Native Neobanken setzen sich in Europa fest, sagen wahrscheinlich auch mal wieder irgendwelche Forscher beziehungsweise Berater. Aber siehst du auch so, oder?
Geht nicht weg. Total, also es geht nicht mehr weg und ich habe gerade eben auf der Herfahrt hier nach Hause deinen Podcast gehört mit Finnsight und der Ralf hat aus meiner Sicht da...
Ist ja schon live.
Der ist live, ja genau. Wunderbar. Sehr gut, by the way, sehr guter Podcast.
Ich habe auf dem Fahrrad gesessen.
also sehr, sehr empfehlenswert zu hören. Ich habe auch noch viel gelernt, aber der Ralf hat eine wichtige Sache gesagt, die bei mir auch...
Ja, ich so fragen, hat. Hast du anderthalbfacher Geschwindigkeit gehört.
Ja, ich höre alle Podcasts. Das ging mit Ralf. Es ging. Ja. Du spielst auf den Gag am Ende an. Ja, habe ich gehört. Ich musste auch lachen. Nee, also der Ralf sagte, ein wichtiges Thema ist da, aus seiner Sicht im Wealth Management, es eine Verschiebung gibt, dass diejenigen, die dann erben von der Elterngeneration oder der Unternehmergeneration, eben nicht mehr bei der klassischen Hausbank dann bleiben, sondern die gehen dann halt zu der Neobank. Und, insofern, das ist ein, jetzt natürlich aus seiner Sicht im Wealth Management, aber das gilt ja nicht nur im Wealth Management, sondern das geht ja generell im Banking, dass die nächste Generation, die digital aufgewachsen ist mit digitalen Endgeräten, natürlich so ein bisschen fremdelt mit so einer klassischen Filiale. Ich habe gestern erst wieder für meinen Schwiegervater einen klassischen Überweisungsträger ausgefüllt. Das fühlt sich dann schon irgendwie komisch an. Und von daher ist da so ein Generationenshift. Und die Frage ist natürlich, schaffe ich es als etablierte Filialbank, das mitzugehen und letztendlich auch den Erwartungen der digitalen Kunden zu entsprechen mit meinen Frontends und mich anzupassen oder eben nicht. Und wenn ich es nicht schaffe, dann sind die Kunden bei den Trade Republics und sonstigen und die kommen dann vermutlich auch nicht wieder.
Nee, wahrscheinlich nicht. Ne?
Genauso wie damals bei den Direktbrokern. Die Kunden, die damals zu Consors und Comdirect gegangen sind und DAP Bank, die sind auch nicht mehr zur Sparkasse oder zur Raiffeisenbank.
Ja, da gab es dann immer die Überzeugung, dass es doch mal den Badewanneneffekt gibt. Also das heißt, dass die Kunden irgendwann weglaufen, aber irgendwann wiederkommen zur Baufinanzierung und dergleichen. Aber auch das ist ja weg. Also durch die Möglichkeit mittlerweile einfach sehr, sehr einfach auch Online-Baufinanzierung abzuschließen, ja, und andere Art von Finanzprodukten online abzuschließen, kehrst du halt auch nicht für die Themen, die du früher vielleicht dann doch eher beim Berater, bei der Beraterin gemacht hast, zurück. Weil, das muss man sagen, ich würde sagen, je klassische, mehr oder weniger lebensnotwendige Finanzprodukt ist mittlerweile gut digital abschließbar.
Ja.
Ich wüsste nicht, was mir fehlt, also wofür ich wirklich in die Filiale gehen müsste.
Ich habe meine zwei Immobilien per online abgeschlossen. Ging wunderbar.
Ich weiß auch nicht, welches andere Produkt mir jetzt noch einfallen würde, außer wenn du irgendwie Erbst und so ein Kram hast, wo du irgendwie so Papier durch die Gegend steppst. Aber ansonsten ist es wirklich echt super, super digital.
Ja, ja.
Dann Jochen, haben wir schon glaube ich darüber gesprochen, dass es jetzt eine europäische Zahlungsambition von Vero gibt und wir das sehen, was du schon die ganze Zeit gefordert hast, nämlich Interoperabilität zwischen den einzelnen Payment-Lösungen in den verschiedenen europäischen Ländern. Fühlst du dich bestätigt?
Ja, also wir hatten ja ausführlich drüber gesprochen und was jetzt ist, also bislang war es nur eine Ankündigung, dass Vero sagte, ja, Interoperabilität. By the way, ich war letzte Woche auf einem Kongress, fand das sehr interessant, dass diejenigen, die die größten Vero-Fanboys waren, am lautesten über Interoperabilität gesprochen haben. Als wäre das eine Selbstverständlichkeit seit 100 Jahren. Also ich weiß noch, dass ich da teilweise sehr angeeckt bin bei der Vero-CEO, die mich da sehr abgekanzelt hat. Jetzt hat es jeder plötzlich erfunden und schon immer gesagt. Das ist interessant, diese Dynamik zu sehen.
Aber Jochen, ich muss dir sagen, ich habe mit Martina ja auch einen Podcast gemacht. Der kommt, glaube ich, noch in den nächsten Tagen oder Wochen. Und da erklärt sie mir nochmal ihre Sicht darauf.
Okay.
Es ist nicht inkonsequent, was sie sagt.
Okay.
Weil sie weiterhin sagt, es wäre aus ihrer Perspektive der bessere Weg, keine Interoperabilität zu brauchen.
Ja.
Und sie sieht weiterhin dahin einfach auch echt ein Problem in der Interoperabilität, echt ein Zungenbrecher.
Ja.
Und insofern bleibt sie dabei auch. Und das finde ich dann auch konsequent. Sie sieht halt ein, dass die Zeit rennt und dass es der schnellere Weg zu sein scheint. Aber ich bin mir sicher, sie wird weiterhin sehr stark dafür kämpfen, dass es dann irgendwann halt auch zu einer gemeinsamen Marke und dergleichen kommt und dass man das nicht zu einem Flickenteppich weiterhin verkommen lässt, sondern dass man daran glaube ich halt auch, dass du halt sonst immer den dürfsten, kleinsten gemeinsamen Nenner einhalten musst. Und das ist einfach scheiße, wenn du über Produktinnovationen nachdenkst.
Bin ich vollkommen bei ihr oder bei dir, aber ich habe es ja Hegemonie mit der Brechstange mal bei einem Artikel über Payment Banking genannt, weil die Realität und die Fakten sprechen einfach dagegen. Weil warum soll ich als Bizum, als Swish, als Twint, als Vips mit Millionen Kunden und viel größeren Kunden und Use Cases mein Verfahren aufgeben zugunsten des unbewiesenen Veros? Deswegen, das war schon so etwas wishful thinking und wie gesagt, Hegemonie mit der Brechstange und völlig an der Realität vorbei. Deswegen, in einer intellektuellen Diskussion stimme ich allem zu. Aber die Realitäten draußen und die Realitäten auf der Transaktionsseite, auf der Kundenseite, auf der Händlerseite waren halt von Anfang an komplett andere.
Ja,
man kann es natürlich fordern, aber...
Aber manchmal musst du einfach auch solche Sachen durchhalten eine Zeit lang, um das dann einfach auch gesagt zu haben, immer wieder gesagt zu haben, um dann vielleicht irgendwann nochmal zu einem großen Ziel zu kommen. Also ich verstehe das weiterhin.
Ich weiß, also da bin ich so eher unternehmerisch, lieber schnell exekuten als irgendwie wishful thinking.
Nee, das ist mir dann manchmal zu kurzfristig. Und das gerade von jemandem, der auch immer viel von über Strategie spricht, bin ich das gerade, Jochen, lieber Jochen, zu kurzsichtig.
Na, also ich bin bei Strategie schon sehr auf Execution fokussiert. Und das war ich in dem Kontext schon immer.
Ich würde dann das, was du Strategie nennst, ist dann eher Taktik.
Wir machen das mag sein. Aber lass es bei dem Punkt kurz bleiben. Dass sich jetzt was passiert, ist, dass EPO in Europa, also die European Payment Alliance, das sind die Südeuropäer, Bizum, SIPs und die Griechen, glaube ich, die machen jetzt diese Interoperabilität. Also für das, was bislang angekündigt wurde, wir wollen Interoperabilität, ist jetzt eine Kooperation. Was ich nicht weiß, und da müssen wir nochmal im Detail reingehen, meines Wissens ist Europa auf Basis EMSA. Ist jetzt EMSA hinten dran zwischen EPI und Europa oder machen die eine eigene Schnittstelle? Da müssen wir nochmal reingehen, wie sie Interoperabilität tatsächlich dann umsetzen.
Da werden wir wahrscheinlich dann eher mit Ralf drüber sprechen und weniger mit Martina.
Das mag sein.
Doch, und dann eine News, die letzte Woche hochkam und die im Spiegel und in vielen, vielen anderen europäischen Magazinen gespielt wurde. PayOne oder Worldline oder Global Collect, also alles sozusagen unter einer Decke, stehen unter Druck, weil sie verdächtigerweise, möglicherweise dubiose Geschäftsbeziehungen hatten und Geld gewaschen haben. Was sagst du?
Ja, also eigentlich ist ja keine richtige News. Das ist ja schon seit Jahren bekannt, dass PayOne ein Hochrisikogeschäft gehabt hat, das eingestellt hat aufgrund der Drucks von der BaFin. Das hat dann auch Worldline 2023 auch in die Börse kommuniziert, dass in dem Ausblick weniger gute Profite gemacht werden, weil natürlich das Hochrisikogeschäft sehr margenstark ist. Da ist damals auch in einem Tag der Aktienkurs 50% eingecrashed. Was jetzt neu ist in der Recherche, ist, dass wir plötzlich ein paar Namen kennen oder in der Namen auftauchen, die wir schon öfters mal gehört haben, im Kontext Wirecard, im Kontext Heidelpay, Unser. Die damals schon rote Tücher waren für die BaFin. Deswegen ergibt das so das Bild, was ich jetzt mit den Informationen mische, die wir schon kennen, das wird jetzt ein bisschen bunter und ein bisschen vielfältiger. Und was auch wohl sein soll, war, dass wohl angeblich die Kunden, die dann von der PayOne rausgekündigt wurden, innerhalb des Worldline-Konzerns, weil PayOne ist ja eine Joint Venture mit Worldline und Sparkassen, von anderen Worldline-Töchtern irgendwie weitergemanagt würden. Ob das denn der Fall ist, habe ich bis heute nicht 100% mitbekommen, aber das steht wohl im Raum. Da gibt es wohl auch eine Untersuchung von der belgischen Finanzaufsicht gegenüber Worldline. So oder so, katastrophale Folgen für Worldline. Der Kurs ist jetzt nochmal um 40% eingebrochen. Worldline hat eine Marktkapitalisierung unter einer Milliarde, mittlerweile ein bisschen erholt. Aber es sieht alles nicht gut aus. Also wenn man Wörter jetzt vergleicht mit den Adyens, den Nexis, den Global Payments, die sind nur noch ein Schatten ihrer selbst und aus meiner Sicht jetzt ein ideales Übernahmeopfer. Weil Worldline an sich ist ja trotzdem in Deutschland groß, in Frankreich sehr groß, in der Schweiz sehr groß, in Benelux groß. Also ist ein etablierter, großer Acquirer im PSP mit ein paar Problemen und jetzt natürlich noch Pech. Aber das ist jetzt nicht so wie bei Wirecard, dass das alles Fraud ist. Von daher erwarte ich, dass da vielleicht früher der Sperrte jetzt mal irgendjemand den Hut in den Ring wirft und sagt, ich will den Laden übernehmen.
Und ist das ein begehrenswertes Target?
Da ist natürlich, wenn jetzt diese ganzen BaFin- und Aufsichtssachen dahinter sind, ist es alles anders als begehrenswert. Das Begehren wird dann über den Preis determiniert. natürlich dann die Hoffnung, dass man damit Kundenbeziehungen kauft, weil das ist natürlich das Nächste. Erinnere dich bitte an Wirecard, wie viele große Händler trotzdem ordentliches Geschäft mit Wirecard gemacht haben und dann mit der Insolvenz plötzlich ohne PSP dastanden. Das ist natürlich ein Learning, was in den Gedächtnissen der Payment Manager verankert ist. Und wenn jetzt hier Worldline wackelt, kann ich mir vorstellen, dass es in den großen Häusern durchaus Fallback-Szenarien gibt, um schnell einen anderen PEM-Dienstleister zu hiren, dass man da zumindest mal unterbrechungsfrei aufgestellt ist. Und das ist natürlich dann eine Herausforderung, wenn ich da so ein Unternehmen übernehme mit den Händlerbeziehungen. Sind die Händlerbeziehungen überhaupt noch da? Sind die so stabil, wie man sich das erhofft? Da ist sehr viel mit Unsicherheit verbunden. Und das ist natürlich in so einem Geschäft, wo auch viel Vertrauen eine Rolle spielt, Gift. Aber hat man leider mit den leider branchenbekannten halbseidenen Menschen, die man da geonboardet hat, das Vertrauen verspielt. Und da muss man oder müssen sich vor allem die Geschäftsführungen sowohl von der PayOne als auch von der Worldline an die Nase fassen. Und natürlich die entsprechenden Aufsichtsmenschen, also die internen Aufsichtsmenschen von Worldline und den Sparkassenfinanzgruppe, dass sie das haben zulassen gelassen, weil die Namen waren damals alle bekannt und es waren rote Tücher für jede Aufsicht, dass man die geonboardet hat. Schwierig.
War es ein Aufmacher auf Spiegel Online wert?
Also wenn ich mir den Börsenkurs anschaue, allemal, man sieht ja jetzt, da ist er dann am Wochenende noch ein bisschen mehr dann auch rausgekommen. Aus unserer Sicht, wir haben ja intern diskutiert, war es eigentlich No News. Aber offensichtlich waren wir zu nah an dem Thema dran. Für andere war es doch ein News.
Doch in deiner Erfahrung in der letzten Woche mit der Neobank der BBVA, waren so Mittel, oder?
Ja, lass uns kurz über den VUA sprechen. Neue Direktbank gelauncht mit CEO-Präsenz in Frankfurt, haben das Ganze schon in Italien mal gemacht. Also letztendlich das, was auch wir vorhin schon über ABN AMRO gesprochen haben. Kommen jetzt nach Deutschland mit sehr attraktiven Konditionen, 3% aus Girokonto ohne Limit. Limit ist dann 100.000, weil dann die Absicherung ausgeht. Und 3% Cashback auf die Debitkarte inklusive Apple Pay. Klang gut. Also ich habe am Anfang gesagt, so, da will es jemand wissen, bis ich dann die App installiert habe. Und heute war der FAZ auch ein Riesenartikel. Also das Produktangebot, das Produktsetup scheint noch sehr verfrüht an den Markt gegangen zu sein. Teilweise rein spanische Übersetzungen, teilweise bleiben die Überweisungen bei mir auch so in den anderen Banken hängen, weil man die BBVA in Deutschland nicht kennt und das mal Fraud-System erstmal aufschreit. War das mit Apple Pay nicht so 100% klar, wie das geht. Also alles noch so ein bisschen Beta, wie man sich von Startup vorstellt. Wobei ich glaube, selbst N26 und Revolut würden mit stabileren Produkten, die durchgetestet sind, besser an den Markt kommen als die BBVA. Das sollte sich vielleicht in den nächsten Wochen rausgeschüttelt sein. Und dann wird es ein sehr attraktives, heißes Angebot sein. Mal gucken, wie lange es erst durchhat.
Ich bin gespannt. Ich habe kein Konto eröffnet. Sonst war ich ja auch immer mal so ein Ausprobierer für alles. Aber das habe ich mir an der Stelle gespart, nachdem ich diese tollen Kommentare von dir und ein paar anderen gelesen habe. Jochen, dann noch eine Personalie, die ein bisschen überraschte, aber dann vielleicht dann doch nicht überrascht, dass Manfred Knoop zu einer Kryptofirma namens Valua wechselt. Manfred Knoop, Ex-CEO der Commerzbank, davor Deutsche Bank, davor Allianz, jetzt auf der anderen Seite der Finanzindustrie. Was sagst du dazu? So ein bisschen ist Krypto das neue Fintech, ne? So vor 10 Jahren sind die Bankmanager in die Fintech-Welt gegangen, jetzt gehen sie in die Kryptowelt.
Ja, ich glaube, aber so ein bisschen andere Treiber. Damals war es irgendwie cool, in die Kryptowelt zu gehen.
Ja, oder was ist das jetzt?
Nein. Dadurch, dass die Kryptowelt ja sich einen eher klassischen, konservativen Vertrauensanspruch anstrebt und natürlich auch jetzt hier diese Genius Act in den USA, was ja de facto eine MiCA ist in Europa, in eine Regulierung reingeht, brauche ich ja irgendwie Menschen, die sich mit Regulierung auskennen, die mit dem Regulator können, die dann übersetzen. Ich glaube, in so einer Rolle passt er perfekt rein, weil er natürlich das seine Stärke ist.
Aber das war die Geschichte aus der Fintech auch. Du brauchst erfahrene Manager, du brauchst Leute, die Lizenzen halten können. Also, there is no difference.
Fairer Punkt, ja, das stimmt. Bevor es dann die Solaris Bank gab, ja.
Naja, oder halt, aber auch da haben ja auch Fintechs ihre eigenen Lizenzen
behalten. Ja, genau, das stimmt.
There is no difference. Ja, Jochen, das war's für heute. Hier ist es übrigens immer noch hell.
Bei mir ist es dunkel.
Nee, hier ist echt doch hell. Man könnte noch Fahrrad fahren. Ohne weiteres. Ohne
Licht. Okay.
Ja. Hat Spaß gemacht. Bis nächsten Monat.
Mach gut.
Tschüss.
Tschüss.